Leute, ich bin selber richtig aufgeregt, weil ich mich so freue. Nachdem wirklich alle Termine meiner Ohrenzeugentour so schnell restlos ausverkauft waren, haben mir ganz viele von euch geschrieben, dass sie traurig waren, weil sie keine Tickets mehr bekommen haben. Jetzt gibt's gute Nachrichten. 2025 wird die Tour mit neuen Terminen verlängert. Natürlich sind ganz viele von meinen Lieblingslocations wieder mit dabei, aber auch viele neue Städte. Dieses Mal komme ich zum Beispiel auch wieder in die Schweiz, ins Saarland und nach Leipzig. Los geht's am 14. September 2025 in Zürich. Danach bin ich in München, Leipzig, Hannover, Stuttgart, Berlin, Saarbrücken, Hamburg, Bielefeld, Nürnberg, Frankfurt und in Essen. Wenn ihr dieses Mal dabei sein wollt, dann wartet nicht zu lange. Letztes Mal waren die Karten in vielen Städten sehr, sehr, sehr schnell weg. Die Tickets für die neuen Termine der Ohrenzeugentour 2025 bekommt ihr ab sofort auf printyourticket.de, bei Eventim und natürlich auch überall sonst, wo es Tickets gibt. Danke für eure Unterstützung und ich freue mich schon, euch alle live zu sehen.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. In dieser Folge spreche ich über einen Mord, der mehr als 20 Jahre ungelöst bleibt, bis ein kleines Detail alles verändert. Dieses Mal gibt's keinen Gast, aber ich habe mit der Familie des Opfers und mit ihrer Anwältin Dr. Arabella Pruth gesprochen. Die kennt ihr vielleicht schon aus Folge 28 von Verbrechen von nebenan oder aus meiner TV-Show bei Sky. Wir sprechen darüber, wie dieser Fall am Ende doch noch aufgeklärt wurde und wie es die Eltern des Opfers geschafft haben, mit dem Schmerz und der Trauer leben zu können. Natürlich auch diesmal wieder vorab eine Inhaltswarnung. In dieser Folge geht es um den brutalen Tod einer jungen Frau und sexualisierte Gewalt. Wenn ihr das heute nicht hören könnt, dann überspringt diese Folge lieber. Einige Namen habe ich geändert. Am 14. Oktober 1993 sind Herbstferien in Dortmund. An den Bäumen hängen bunte Blätter und auch das Wetter ist mittlerweile ziemlich herbstlich und kühl geworden. Doch das hält Familie Schaller nicht davon ab, in ihren alljährlichen Urlaub ins etwa 4 Stunden entfernte Rennes in den Niederlanden aufzubrechen. Seit 8 Jahren fahren Joachim und Sigrid Schaller mit ihren Kindern in den Ferien immer auf denselben Campingplatz an der Nordseeküste. Es ist nicht weit zum Strand. Die beiden Töchter Janina und ihre ältere Schwester Nicole Denise, die alle nur Niki nennen, können den ganzen Tag draußen an der frischen Luft verbringen. Rennes ist in all den Jahren fast sowas wie ein zweites Zuhause für die Schallers geworden. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Nicole ist mittlerweile 16 und fährt das erste Mal nicht mit ihren Eltern in den Urlaub. Ich habe ihre Mutter Sigrid Schaller gefragt, wie sie ihre Tochter beschreiben würde.
Sie war in der Schule fleißig, hat das Gymnasium besucht. Sie hatte als Hobby Reiten und Schießen. Sie war sehr zuverlässig. Also auch zum Beispiel, sie hat Pflegepferde gehabt, beziehungsweise Reitbeteiligung. Wenn da mal eins krank war, ist sie sogar vor der Schule noch hingefahren. Also da konnte sich jeder drauf verlassen.
Die Neunklässlerin Nicole hat andere Dinge im Kopf als ein Urlaub mit der Familie. Vor allem ihren neuen Freund, den sie erst vor einigen Monaten kennengelernt hat und mit dem sie ihre freie Zeit verbringen möchte. Deshalb fahren Joachim und Sigrid zum ersten Mal ohne Niki in den Urlaub, die in den Herbstferien mit ihrer Oma allein zu Hause bleibt. Diese wohnt genau wie die Schallers in einem alten Zechenhaus an der Wildstädter Straße im Dortmunder Stadtteil Jungferntal. Unten die vierköpfige Familie, oben die Großmutter. Das Haus liegt in einer Wohnsiedlung direkt am Rahmer Wald, einem beliebten Waldgebiet im Dortmunder Westen. Den Eltern fällt es damals zwar schwer, ihre Tochter zu Hause zu lassen, Sorgen haben sie sich aber nicht gemacht, hat mir Nicoles Mutter Sigrid erzählt.
Also, weil sie zuverlässig war, war das eigentlich für uns, naja, man nimmt Kinder zwar gerne mit, aber es steht auch irgendwann mal an, dass man sich einen Schritt lösen muss.
Anders als andere Teenager in ihrem Alter hält sich die 16-jährige Nicole immer an die Absprachen mit ihren Eltern und ist abends pünktlich zur verabredeten Zeit zu Hause. Wenn sie doch mal später kommt, gibt sie immer Bescheid, damit sich die Eltern keine Gedanken machen müssen. Nach der Schule verbringt Nicole die meiste Zeit an ihrem Reitstall in Dortmund-Bövinghausen, der etwa 6 Kilometer von der Wohnung der Schallers entfernt liegt. Hier kümmert sie sich um 2 Pferde und reitet, wenn sie sich nicht gerade mit ihren Freunden trifft. Die 16-Jährige träumt davon, später mal bei der Reiterstaffel der Polizei anzufangen. Auch an diesem Donnerstag im Oktober 1993 schaut sie erst im Stall vorbei und fährt dann mit dem Bus zu ihrem Freund Uwe nach Herne. Der ist 1 Jahr älter als sie und wohnt auch noch bei seinen Eltern. Die beiden haben sich in einem Jugendzentrum in Castrop-Rauxel kennengelernt und ziemlich schnell ineinander verliebt. Gegen 21:30 abends will sich Nicole auf den Weg nach Hause machen, denn von Herne bis nach Dortmund-Jungferntal dauert es mit dem Bus eine knappe Stunde und sie muss mehrfach umsteigen. Wenn es spät wird, holt sie sonst meistens ihr Vater Joachim mit dem Auto ab, aber der ist heute mit dem Rest der Familie im Urlaub in Holland. Mittlerweile ist es draußen stockdunkel, außerdem regnet es in Strömen. Uwe bietet seiner Freundin an, dass sein Vater sie mit dem Auto nach Hause fährt. Doch die selbstbewusste Nicole lehnt ab. Sie nimmt lieber den Bus. Die 16-Jährige zieht sich ihre blaue Trainingsjacke mit dem Nike-Logo über und läuft zur nächsten Bushaltestelle, die nur wenige Meter von der Wohnung ihres Freundes entfernt liegt. Trotzdem sind ihre blonden Locken schon nach dem kurzen Weg komplett durchnässt. Am Münsterplatz in Castrop-Rauxel muss sie einmal umsteigen in den Bus in Richtung Dortmund-Marten. Als sie an der Haltestelle Kirchlinde Post noch einmal in die Linie 426 steigt, begegnet sie kurz einer alten Schulfreundin, die gerade den Bus verlässt. Vor kurzem hatten die beiden Streit miteinander, deshalb wechseln sie nur einen kurzen Blick, unterhalten sich aber nicht. Vielleicht ist Nicole in Gedanken schon beim Reiterball, der am Wochenende stattfindet und auf den sie sich schon so lange freut. Nach einer knappen Stunde hält der Bus in Nicoles Heimatstadtteil Jungferntal. Es ist jetzt 22.45 Uhr. An der Haltestelle Wildstädter Straße, direkt an der Jungferntal-Grundschule, steigt sie aus dem Bus. Es sind nur noch ein paar hundert Meter bis nach Hause. Mit ihr verlässt auch noch ein Mann den Bus, der allerdings in die entgegengesetzte Richtung geht. Nicole muss jetzt noch an der Grundschule vorbei und dann links in die Wildstädter Straße abbiegen, an deren Ende das kleine Zechenhaus der Schallers liegt. Ihre Oma schläft wahrscheinlich schon längst. Wie immer, wenn sie unterwegs ist, hat Nicole sich die Kopfhörer ihres Walkmans über die Ohren gezogen und hört Musik. Wahrscheinlich bekommt sie deshalb gar nicht mit, dass hinter ihr noch ein weiterer Mann aus dem Bus steigt. Der Busfahrer will eigentlich schon weiterfahren, als in letzter Sekunde noch ein Fahrgast nach vorne hetzt und den Fahrer bittet, die Türen für ihn nochmal zu öffnen. Der Fahrer lässt den Unbekannten vorne raus und beobachtet noch, wie der Mann eine Kapuze überzieht und Nicole in kurzem Abstand folgt. Später wird der Busfahrer seinen Fahrgast als um die 30 mit dunklen Locken beschreiben. Mit den Kopfhörern auf den Ohren hört Nicole die Schritte des Mannes nicht, bis er direkt hinter ihr ist. Er packt sie von hinten, zerrt sie in die Feuerwehreinfahrt der Grundschule. Die ist nur etwa 20 Meter von der Bushaltestelle entfernt und stockdunkel. Der Mann würgt die 16-Jährige brutal von hinten, bis sie bewusstlos wird. Doch auch dann lässt der Angreifer nicht von ihr ab. Etwa 8 Minuten lang presst er seine Hände um ihren schmalen Hals. Dann ist Nicole tot. Der Mann zieht ihr die Hose bis zu den Knöcheln herunter und zerreißt ihren Slip. Dann lässt er Nicoles Leiche unter der Hecke in der Einfahrt zurück. Und wieder ist es still in der Siedlung. Nur das Prasseln des Regens und die Musik, die immer noch aus den Kopfhörern von Nicoles Walkman kommt, sind zu hören. Am nächsten Morgen gegen 8 Uhr entdeckt eine Reinigungskraft der Schule Nicoles Leiche unter der Hecke in der Einfahrt. Der Walkman liegt immer noch neben ihr, die Batterie ist mittlerweile leer. Die Putzfrau ruft sofort den Hausmeister dazu, der gerade der Müllabfuhr des Schultor aufschließen will. Der wiederum alarmiert den Rettungsdienst und die Polizei. Während alle auf die Beamten warten, leeren die 3 Mitarbeiter der Dortmunder Müllabfuhr pflichtbewusst die Müllcontainer an der Schule. Als sie die Leiche des Mädchens unter der Hecke sehen, halten sie sie zuerst für eine Puppe. 2 von ihnen stoßen die Tote deshalb nochmal mit dem Schuh an, um zu überprüfen, ob da wirklich ein Mensch liegt. Als sie gerade abfahren wollen, kommt die Polizei an und stoppt den Müllwagen. Die Polizisten vermuten in den Müllcontainern möglicherweise wichtige Spuren. Doch wie sich später herausstellt, hat der starke Regen kaum etwas übrig gelassen. Die Spurensicherung findet einige wenige Haare, die sich an Zweigen in der Hecke verfangen haben, unter der Nicole liegt. Aus einem Papierkorb an der nächsten Laterne fischen die Beamten mehrere Taschentücher und eine Kassette. Wenn es an Nicoles Körper wichtige Spuren gegeben hat, hat der Regen wohl einen Großteil davon vernichtet. Der Leichnam wurde förmlich abgespült. So beschreibt der spätere Ermittler Uwe Block die Situation, in der Nicoles Leiche gefunden wurde. In der Gerichtsmedizin wird ihr Körper mit Spezialfolien abgeklebt, um mögliche Spuren darauf zu sichern. Und gegen Nachmittag werden dann auch Nicoles Eltern im Urlaub in Rennes benachrichtigt. Vater Joachim Schaller kann sich bis heute gut an diesen schlimmen Moment erinnern.
Der Campingplatzbesitzer kam zu uns und hat gesagt, Telefon, da waren ja noch Telefonzellen und so, dass meine Schwägerin angerufen hätte. Und ich sollte mich doch mal melden. Ich melde mich und dann kam die erschütternde Nachricht, dass unsere Tochter tot ist. 500 Meter von zu Hause. Ja, und dann haben wir alle stehen und liegen gelassen und dann nach Hause gefahren. Wie im Tran bin ich nach Hause gefahren.
Noch am gleichen Tag beginnt die Polizei mit ihren Ermittlungen. Dank der Beschreibung des Busfahrers kann schnell ein Phantombild von dem Mann erstellt werden, der kurz nach Nicole noch schnell aus dem Bus ausgestiegen ist. Möglicherweise ist er der Täter. Polizeiwagen fahren durch die Straßen in der Wohnsiedlung und rufen Zeugen dazu auf, sich zu melden. Das sorgt in der Nachbarschaft für große Verunsicherung. Viele lassen ihre Kinder nicht mehr allein mit dem Bus fahren. Doch noch sind alle optimistisch, dass der Täter schnell gefunden wird. Die Polizei durchleuchtet das komplette Umfeld von Nicole, unter anderem auch ihren 17-jährigen Freund Uwe. Der soll vor kurzem mit dem Ex-Freund von Nicole aneinander geraten sein. Doch Uwe scheidet schnell als Täter aus. Der Tod seiner Freundin hat ihn vollkommen geschockt. Außerdem hat er ein Alibi. In der Zwischenzeit verfolgen die Ermittler noch eine andere Spur. Nicole hatte ihren Eltern vor einigen Wochen von einem Auto erzählt, das sie immer wieder auf dem Heimweg von der Schule verfolgt und ihrem Bus hinterherfährt. Ein Opel Kadett, damals ein beliebtes Auto. Joachim Schaller verfolgt den Bus deshalb eine Zeit lang ebenfalls mit dem Auto, kann aber nichts Verdächtiges entdecken und auch die Polizei findet keine weiteren Hinweise. Einige Tage nach der Tat finden Fußgänger Nicoles Rucksack, den sie an dem Abend dabei hatte. Er liegt etwa 300 Meter weiter auf einem Grünstreifen in der Nähe der Autobahnbrücke über die A45. Darin sind Socken, Handcreme, Parfüm, Taschentücher und Zigaretten. Alltägliche Dinge, die eine 16-Jährige eben in ihrem Rucksack hat und die Nicole leider nie wieder brauchen wird. Zwei Dinge fehlen, Nicoles Geldbeutel und ein kleiner Schirm. Beides konnte bis heute nicht gefunden werden. Ziemlich schnell treten die Ermittlungen auf der Stelle. Deshalb wenden sich die Ermittler mit dem Fall an Aktenzeichen XY ungelöst und zeigen dort auch das Phantombild von dem Mann aus dem Bus in der Hoffnung, weitere Hinweise zu bekommen. Aber ohne Erfolg. Trotz einer Belohnung von 5000 Mark ist keine heiße Spur dabei. Gleichzeitig werden aber auch die Hinweise und Spuren vom Tatort genau untersucht. Dabei stellen die Ermittler fest, dass die Haare, die man an der Hecke gefunden hat, von Nicole stammen. Sonst ist die Spurenlage aber ziemlich dünn, hat mir Anwältin Arabella Poth erklärt.
Im ersten Schritt hatte man, sag ich mal, ja zwar schon DNA gefunden, nämlich zum Beispiel in diesem unbekleideten Leistenbereich. Aber das war eben damals zu wenig, als dass man aus dieser DNA praktisch ein Profil hätte erstellen können, womit man dann Vergleichsanalysen machen kann, um einen Täter zu finden.
Der Regen hat viele Spuren verwischt oder unbrauchbar gemacht und auch auf der Kleidung, am Rucksack und an den anderen gefundenen Gegenständen findet man nichts, was die Ermittlungen weiter voranbringen würde. Es gibt keine Spur des Täters. Für die Eltern von Nicole Schaller ist das natürlich ein Albtraum. Sie wissen nicht, wer ihre Tochter getötet hat. Beide sind seit dem Mord in psychologischer Behandlung, um überhaupt damit fertig zu werden. Sie haben schon damals das Gefühl, dass der Täter aus ihrer Nähe kommen könnte, erinnert sich Nicoles Mutter.
Ich persönlich hatte dieses blöde Gefühl, womöglich ist das hier einer aus der Ecke und man geht jeden Tag da noch vorbei und wird freundlich gegrüßt.
Immer, wenn die Schallers das Haus verlassen, schauen sie sich die Gesichter der Menschen um sie herum ganz genau an, immer mit der Frage im Hinterkopf, könnte das der Mörder von Nicole sein? Aber diese Frage kann ihnen niemand beantworten. Die Eltern quält der Gedanke, dass der Täter weiter frei herumläuft und sich vielleicht schon das nächste Opfer ausgesucht hat. Vor allem Nicoles Vater Joachim kämpft bis heute mit seinen Schuldgefühlen.
Für mich ist das immer noch sehr schwer, weil der Papa hat sie überall hingefahren. Ist egal wo, und Papa war nicht zu Hause. Sonst wäre das nicht passiert. Das ist immer noch mein, wo ich mit immer noch knappe, auch nach so vielen Jahren, weil ich mir da die Schultern gebe, dass wir sie hier gelassen haben. Auch wenn Schwiegermutter da war, also war sie ja eigentlich unter Aufsicht. Aber dass denn jemand so kurz vor der Haustür, damit rechnet keiner. Und nun gut, hat mich sehr schwer getroffen.
Im Jahr 2000, also 7 Jahre nach dem Tod von Nicole, übernimmt dann ein neuer Ermittler den Fall. Uwe Block will den Mord unbedingt klären und baut über die Jahre ein gutes Verhältnis zu den Schallers auf. Regelmäßig informiert er sie über die Ermittlungen, auch wenn es oft nicht viel zu erzählen gibt. Block und sein Team bleiben trotzdem dran. Das macht den Eltern damals viel Mut, weil sie das Gefühl haben, dass der Fall ihrer Niki nicht nur irgendeine Akte ist, deren Deckel längst geschlossen wurde. Mehrfach werden die Spuren vom Tatort noch einmal untersucht, immer dann, wenn es neue, bessere technische Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel auch 2007. Dabei wird am Unterhemd von Nicole fremde männliche DNA festgestellt. Die Polizei nimmt deshalb Speichelproben von knapp 30 Männern in Nicoles Umfeld und gleicht sie mit der Probe ab, allerdings ohne Ergebnis. Man kann damals nicht herausfinden, von wem die DNA stammt. 2013 geben noch einmal knapp 100 Männer freiwillig eine Speichelprobe ab, ebenfalls ohne einen Treffer. Das macht auch dem Chefermittler Uwe Block zu schaffen, denn er hat den Schallers versprochen, dass er diesen Fall noch vor seiner Rente löst. In einem Interview sagt er damals, so ein Fall beschäftigt mich schon über das normale Maß hinaus, wenn ein junges Mädchen, das sein ganzes Leben noch vor sich hat, umgebracht wird. Wenn man es nicht schafft, den Täter zu fassen, dann nagt das schon. Der Fall wird zu einem der vielen Cold Cases in Deutschland, den ungeklärten Fällen, in denen es keine neue Spur mehr gibt. Nicoles Eltern geben die Hoffnung trotzdem nicht auf. Jede Woche besuchen sie damals ihre Tochter auf dem Friedhof in Dortmund-Kirchlinde. Das ist ihr Rückzugsort, um sich Nicole nahe zu fühlen. Jedes Jahr schalten sie in der Lokalzeitung eine Traueranzeige für ihre Tochter. 2015 dann der nächste Schock für die Familie. Joachim und Sigrid Schaller müssen nach Nicole auch ihr zweites Kind begraben. Ihre jüngere Tochter Janina stirbt mit gerade mal 30 Jahren an Krebs. Wie können es Eltern ertragen, beide Kinder auf so furchtbare Art zu verlieren? Genau das habe ich Joachim Schaller gefragt.
Man verschiebt das, ganz ehrlich. Ich persönlich, ich bin auch zum Heulen in den Wald gegangen und habe dann, da sah ich mal in Anführungsstrichen getrauert und konnte das immer noch nicht fassen. Und man erlebt das wirklich wie im Trance. Und dadurch, dass wir Verantwortung zu den anderen Kindern noch hatten, sind wir da auch durchgekommen. Und irgendwann, das war zwar nie weg, aber irgendwann mit den Jahren kommt das mehr in den Hintergrund.
Über die Jahre haben die Schallers immer wieder Pflegekinder aufgenommen. Und auch die vielen Haustiere bringen Leben in das Haus der Familie. Auch nach all dieser Zeit will Joachim Schaller die Hoffnung, dass der Mord an seiner älteren Tochter Nicole doch noch aufgeklärt wird, nicht aufgeben. Seine Ehefrau Sigrid ist sich da irgendwann nicht mehr so sicher.
Nach 20 Jahren fing ich an zu zweifeln, ob das denn noch wirklich gelöst werden könnte oder ob es den Täter vielleicht schon gar nicht mehr gibt. Oder ob der sich irgendwo ins Ausland abgesetzt hat und ein schönes Leben führt. Das waren so meine Gedankengänge.
Aber dann kommt alles anders. Im Juni 2018, also fast 25 Jahre nach dem Mord, meldet sich Ermittler Uwe Block wieder bei den Schallers. Die beiden rechnen nicht mit großen Neuigkeiten. Schließlich ist das Verbrechen mittlerweile so lange her und Nicoles Mörder immer noch auf freiem Fuß. Sigrid Schaller setzt einen Kaffee für den Polizisten auf, der die beiden an diesem Sommertag gemeinsam mit seinen Kollegen in dem Zechenhaus in Dortmund-Jungferntal besuchen kommt. Nicoles Mutter rechnet mit einem weiteren Freundschaftsbesuch. Doch Uwe Block kommt nicht nur auf einen Kaffee vorbei, er hat große Neuigkeiten. Der Polizei ist dank neuer und moderner Technik ein Durchbruch gelungen. An der Ludwig-Maximilians-Universität in München wird erst seit kurzem mit einer neuen Methode gearbeitet, der Einzelschuppenanalyse. Wie der Name schon sagt, reicht da schon eine einzelne Hautschuppe für eine DNA-Analyse aus. Die Ermittler wollen ihr Glück versuchen und lassen die Experten in München eine Hautschuppe überprüfen, die an der Leistengegend von Nicole gefunden wurde, direkt auf der nackten Haut. Und damit schaffen sie den lang ersehnten Durchbruch. Wie genau, hat mir Anwältin Arabella Poth erklärt.
Dann hat man nicht sofort, aber irgendwann später dann mal diese DNA-Probe durch eine Datenbank gejagt, sag ich mal. Und die DNA von Ralf H. befand sich in dieser Datenbank, weil Ralf H. eben schon mehrfach auch wegen anderer, man muss sagen, ähnlicher Straftaten, bei denen allerdings niemand zu Tode gekommen ist, in Haft saß.
Die DNA passt also zu einem Ralf H., einem vorbestraften 53-jährigen Mann aus Münster. Für die Ermittler ist das wie ein Sechser im Lotto. Als Ralf H. in seiner Wohnung festgenommen wird, schaut er Chefermittler Uwe Block nur geschockt an und streitet alles ab. Die Ermittler glauben ihm kein Wort. Auch nicht, als er auf der Autofahrt von Münster nach Dortmund noch fragt, um welchen Mord es denn eigentlich gehen würde. So als hätte er noch nie etwas von Nicole gehört. Für Nicoles Eltern ändert sich an diesem Tag alles. Auch wenn sie das erst mit etwas Abstand begreifen können.
Das kam dann hinterher, als die nächsten Tage rappelte das denn so. Und dann haben wir gesagt, Gott sei Dank, da ist er jetzt. Aber wir wussten da noch nicht, was alles auf uns zukommt. Damit haben wir nicht gerechnet.
Aber wer ist Ralf H. überhaupt? Er wird am 28. Juli 1965 als jüngstes von 4 Kindern in Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet geboren. Sein Vater arbeitet als Maurer, seine Mutter verdient als Putzfrau etwas dazu. Er verlässt die Hauptschule nach der 10. Klasse, geht danach zur Bundeswehr und macht eine Ausbildung zum Informationselektroniker. Und da fängt der Ärger auch schon an. Immer wieder gerät er mit Vorgesetzten aneinander. Es gibt mehrere Disziplinarverfahren gegen ihn. Er muss sogar in den Arrest, sitzt also seine Strafe im Gefängnis der Bundeswehr ab. 1986 wird er dann vorzeitig aus der Bundeswehr entlassen und zieht mit seiner Verlobten Angela, die er ein Jahr vorher kennengelernt hat, zusammen in eine kleine Wohnung in Castrop-Rauxel. Hier geht es dann direkt weiter mit den Problemen. Immer wieder haben die beiden Streit. Oft geht es darum, dass Ralf H. nichts im Haushalt macht. Wenn Angela von der Arbeit nach Hause kommt, sitzt der arbeitslose Ralf faul im Sessel. Meistens hat er zu diesem Zeitpunkt schon 3 bis 4 Flaschen Bier getrunken. Die beiden brüllen sich so oft an, dass auch Nachbarn die Streitereien mitbekommen. Teilweise zerbricht dabei auch Geschirr. Das war kein Verhältnis, das war ein Zustand, sagt Ralfs Bruder später über die Beziehung der beiden. Weil sich die Nachbarn irgendwann über den Lärm und die lauten Streitereien aus der Wohnung beschweren und Ralf und Angela mit ihrer Miete im Rückstand sind, wird ihnen schon nach 4 Monaten gekündigt. Doch die beiden haben Glück. Ihr neuer Vermieter findet die zwei sympathisch und erlässt ihnen deshalb am Anfang einen Teil der Miete. Doch das wird er noch ziemlich bereuen. Als Ralf H. nämlich über seine Verlobte einen Job bei Opel bekommt, will der Vermieter verständlicherweise das restliche Geld für die Miete haben. Aber Ralf H. denkt gar nicht daran, das zu bezahlen und verbietet seiner Verlobten sogar, die offenen Rechnungen zu begleichen. Angeblich, weil es Mängel an der Wohnung gibt. Daraufhin gibt es natürlich Streit mit dem Vermieter und Ralf H. macht diesem das Leben zur Hölle. Er drückt zum Beispiel so lange auf die Toilettenspülung, bis der Vermieter irgendwann das Wasser im Haus abstellen muss. Ralf H. parkt außerdem einmal mit seinem Auto die Hofeinfahrt zu und fährt erst wieder weg, als die Polizei dazukommt. Der Vermieter erzählt später im Prozess, dass er richtig Angst vor Ralf H. und seiner unberechenbaren Art bekommen hat und sich deshalb eine Waffe gekauft hat. Zitat: Selbst wenn ich mich dabei strafbar gemacht habe, das war mir egal. Und ich finde, das zeigt schon ganz gut, dass Ralf H. jemand ist, dem andere Menschen vollkommen egal sind, wenn es darum geht, seinen eigenen Willen irgendwie durchzukriegen. Später kündigt der Vermieter dann den beiden fristlos. Aber auch das ändert nichts an Ralfs aggressivem Verhalten. In der nächsten Wohnung prügelt er sich wegen falsch entsorgtem Müll mit dem Sohn eines Nachbarn und schlägt diesem dabei sogar einen Zahn aus. Wieder müssen Ralf und Angela umziehen. In der neuen Wohnung hört der Vermieter nachts die Hilferufe einer Frau, die Ralf H. offenbar bedrängt. Als der Vermieter sich bemerkbar macht, lässt Ralf von seinem Opfer ab und die Rufe hören auf. Weil es dunkel ist, kann der Mann nicht erkennen, wer die Frau ist. Das bleibt übrigens bis heute ungeklärt. Vielleicht ist die Frau, die da mitten in der Nacht in dem Haus um Hilfe ruft, auch Ralfs Verlobte Angela. Die Beziehung der beiden ist nämlich von physischer und psychischer Gewalt geprägt. Einmal zum Beispiel nimmt Ralf Angelas Auto, ohne zu fragen. Als sie das mitbekommt, läuft sie hinter ihm her und versucht, ihn zu stoppen. An einer roten Ampel stellt sie sich dann vor die Motorhaube des Autos, aber Ralf H. gibt einfach Gas und seine Verlobte geht zu Boden. Trotzdem wollen die beiden im Juli 1987 heiraten. Doch kurz vorher eskaliert die Situation. Ralf und Angela sind abends unterwegs, er will nach Hause, sie will aber noch ein bisschen weiter durch die Kneipen ziehen. Das ist ja eine Situation, die wahrscheinlich jedes Paar kennt. Aber Ralf zerrt seine Verlobte nach Hause und sperrt sie im gemeinsamen Schlafzimmer ein. Angela hämmert gegen die Tür und schreit ihn an, dass er sie wieder rauslassen soll, aber Ralf rührt sich nicht. Zum Glück kann Angela vom Festnetztelefon im Schlafzimmer ihren Vater anrufen, der die Polizei alarmiert. Als die Angela befreit, packt die junge Frau sofort ihre Sachen und zieht aus. Wenn es also nicht so läuft, wie Ralf H. sich das vorstellt, kann er sehr aggressiv werden. Und auch mit der Wahrheit nimmt er es nicht so genau. Angela erwischt ihn immer wieder beim Lügen. Sie hat das Gefühl, dass er sich dadurch wichtig machen will. Trotzdem trennt sich das Paar nicht endgültig, sondern nur räumlich. Ralf zieht zurück zu seinen Eltern nach Castrop-Rauxel und will ein Zimmer anmieten, in dem er und seine immer noch Verlobte dann die Wochenenden zusammen verbringen wollen. Also sie wollen sozusagen unter der Woche auf Abstand gehen und dann an den Wochenenden versuchen, ihre Beziehung irgendwie wieder hinzubekommen. Zu diesem Zeitpunkt geht es Ralf H. offenbar so schlecht, dass er zu einem Arzt geht, der ihm ein Antidepressivum verschreibt. Immer wieder schaut sich der damals 22-Jährige in den nächsten Wochen Anzeigen in den lokalen Zeitungen an, um eine passende Wochenendwohnung oder ein Zimmer für sich und Angela zu finden. Am 31. Juli 1987 soll er sich deshalb bei einer Fünfer-WG an der Gewerkenstraße in Bochum vorstellen. An diesem Abend feiert einer der WG-Bewohner seinen Geburtstag. Bei der Party soll Ralf seine zukünftigen potenziellen Mitbewohner kennenlernen. Auf der Party ist auch die 22-jährige Regina Simmel zu Gast. Sie tanzt, unterhält sich mit verschiedenen Gästen und hat einen tollen Abend, bis sie gegen 1.45 Uhr auf die Toilette muss. Ralf H. folgt ihr. Schon eine Stunde vorher hatte er den Schlüssel des WG-Klos eingesteckt. Er schließt die Tür hinter sich ab und schlägt der völlig überraschten Regina von hinten eine Bierflasche über den Kopf, packt sie, knallt sie immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand und redet dabei wirres Zeug. Ralf schreit Regina an, ich mach dich sowieso alle, sag mir jetzt, wo Diego ist. Regina hat keine Ahnung, wer dieser Diego sein soll. Mit Ralf H. hat sie noch nie in ihrem Leben ein Wort gesprochen, die beiden kennen sich nicht. Mittlerweile ist die ganze Toilette voller Blut und die 22-Jährige schreit um ihr Leben. Doch die Musik auf der Party ist so laut, dass sie niemand hören kann. Zum Glück wird sie mittlerweile von ihrer Begleitung vermisst. Als der junge Mann alle Zimmer der WG nach Regina abgesucht hat und hinter der verschlossenen Klotür Geräusche hört, versucht er, ohne zu zögern, die Tür einzutreten. Als Ralf H. das mitbekommt, lässt er von seinem Opfer ab und flüchtet durch das Fenster nach draußen. Er wird kurz darauf festgenommen und wegen versuchten Totschlags verurteilt. Das Gericht kann nicht klären, warum Ralf H. eine komplett fremde Frau angegriffen und dabei fast getötet hat. 1990 kommt Ralf auf Bewährung wieder frei. Er schlägt sich mit Zeitarbeitsjobs auf dem Bau durch und macht später eine Umschulung zum Speditionskaufmann. Nicht mal ein Jahr nach seiner Haftentlassung begeht er mehrere Diebstähle und klaut zum Beispiel Videorekorder und Geld. Im Dezember 1991 trifft er am Bahnhof in Castrop-Rauxel zufällig eine flüchtige Bekannte namens Carina Riebert. Er folgt ihr und als Carina gerade in einer Telefonzelle steht, um ihre Schwester anzurufen, damit die sie abholt, überfällt Ralf H. sie und sprüht ihr Reizgas ins Gesicht. Wieder fragt er die völlig verängstigte Frau nach einem Diego und drückt ihr einen Schraubendreher gegen den Hals. Dann zerrt er Carina aus der Telefonzelle und schleppt sie unter eine Eisenbahnbrücke. Aber, und das ist das große Glück in diesem Fall, in der Zwischenzeit ist Carinas Schwester, die den Überfall am Telefon mitbekommen hat, in ihr Auto gesprungen und zum Bahnhof gerast. Nur durch Zufall sieht sie Ralf und Carina unter dieser Brücke, springt aus dem Auto, schlägt dem Angreifer ins Gesicht und kann ihn so am Ende vertreiben. Ralf H. rennt weg. Als Carina und ihre Schwester nach dem Überfall ins Krankenhaus fahren, treffen sie dort wieder nur durch Zufall Ralf H. Der behauptet, Carina mit jemandem verwechselt zu haben und dass es um Schulden gegangen sei. Im Februar 1993 verurteilt ihn das Amtsgericht Dortmund nach dem Überfall auf Carina Riebert wegen Körperverletzung und Nötigung zu 1,5 Jahren Haft. Nicht mal ein halbes Jahr später, Ende August, lauert der damals 28-jährige Ralf einer 16-jährigen Schülerin auf, packt sie von hinten und versucht, sie in ein Gebüsch zu zerren. Erst als Passanten durch die Schreie der Schülerin auf den Überfall aufmerksam werden, lässt Ralf H. von ihr ab. Und das ist interessant, denn diese Tat hat sehr große Ähnlichkeit mit dem Mord an Nicole Schaller knapp 2 Monate später. Hatte Nicole vielleicht einfach nicht so viel Glück wie Ralfs Opfer vor ihr, weil eben niemand gekommen ist, um ihr zu helfen und den Ralf bei seiner Tat gestört hat? Das müssen die Ermittler jetzt klären. Als die Polizei ihm 2018 auf die Schliche kommt, ist seine letzte Haftstrafe gerade mal 7 Jahre her. Von 1994 bis 2002 sitzt Ralf H. wegen seiner Überfälle auf Frauen und anderer Straftaten ununterbrochen in Haft. Und das könnte auch einer der Gründe sein, warum man nicht auf ihn gekommen ist, weil er ja schon kurz nach dem Mord von Nicole ins Gefängnis gekommen ist. Also er war sozusagen weg vom Fenster. Nach seiner Freilassung 2002 zieht er nach Münster, lebt dort in einer kleinen Wohnung von öffentlichen Leistungen und macht einen Computerkurs. Nicht mal ein Jahr später wird er wieder verurteilt, nachdem er 2003 einer junge Frau nachts auf dem Weg in die Disco überfallen hat. Wieder hat er sie von hinten gepackt und zu Boden gedrückt. Nur durch Zufall hat ein Taxifahrer den Überfall beobachtet und rettet die Frau vor Ralf H. Und wieder muss er ins Gefängnis, dieses Mal bis 2011. Was Ralf H. seit seiner letzten Gefängnisstrafe genau gemacht hat, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Fest steht, als die Polizei ihm 2018 wegen des Mordes an Nicole auf die Schliche kommt, lebt Ralf H. wieder in Münster und wiegt sich vermutlich nach all den Jahren in Sicherheit. Dass er jetzt nach so vielen Jahren aus seinem gewohnten Leben und Alltag herausgerissen wird, gibt den Eltern von Nicole eine gewisse Genugtuung. 25 Jahre mussten sie auf diesen Moment warten. Ich habe Sigrid Schaller gefragt, was ihre ersten Gedanken und Wünsche waren, als sie erfahren hat, dass man den Mörder ihrer Tochter gefasst hat.
Unsere Tochter ist immer noch tot, aber da ist jetzt jemand, den man dafür verantwortlich machen kann. Wobei natürlich auf der anderen Seite ist es so, wie will man ein Menschenleben bestrafen, wenn es jemandem genommen wird? Es waren schon böse Wünsche, lange ins Gefängnis und es dort nicht leicht zu haben. Das waren meine Wünsche, ja.
Doch bis Nicoles Eltern wirklich Gerechtigkeit bekommen, dauert es viel länger als gedacht. Der Mordprozess gegen Ralf H. beginnt kurz vor Weihnachten am 17. Dezember 2018 am Landgericht Dortmund. Die Schallers treten als Nebenkläger auf und sind an jedem Prozesstag mit dabei, auch wenn es sie unendlich viel Kraft kostet. An Alltag ist in dieser Zeit kaum zu denken, doch die beiden wollen stark sein für ihre Tochter.
Das war ja das Einzigste, was wir noch für unsere Tochter tun konnten.
Nicht mal 5 Meter trennen sie im Gerichtssaal von Ralf H. Der Mann mit dem Oberlippenbart und dem Zopf sitzt meistens schweigend auf der Anklagebank und vermeidet den Blick zu den Eltern, auch wenn Joachim Schaller ihn oft wütend anstarrt. Ruhig zu bleiben fällt vor allem Nicoles Papa schwer, aber das Paar will Ralf H. genau ins Gesicht sehen, herausfinden, wer dieser Mann ist, der ihrer Tochter das Leben genommen hat. Und vor allem wollen sie alles aus erster Hand erfahren, nicht erst über Dritte oder noch schlimmer aus den Medien. Für die, also für die Medien, ist der Gerichtsprozess nach 25 Jahren natürlich eine große Sensation. 4 Verhandlungstage sind für den Prozess erstmal angesetzt. Das wundert damals auch Anwältin Arabella Poth.
Also mir war klar, dass das kein einfaches und kein kurzes Verfahren wird. Ich war überrascht davon, dass zunächst nur sehr wenige Hauptverhandlungstermine angesetzt worden sind. Und da habe ich mir schon gedacht, das ist ein bisschen wenig. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, naja, es gibt aber auch gar nicht mehr viel Beweismaterial. Es gibt nicht mehr viele Zeugen, keine Dinge, denen man noch nachgehen kann nach so langer Zeit. Und da habe ich gedacht, naja, wird vielleicht schon passen.
Doch da soll sie sich ziemlich irren. Ralf H. bestreitet, irgendetwas mit dem Mord zu tun zu haben. Durch die Anträge seiner Verteidigung zieht sich der Prozess immer weiter in die Länge. Dann kommt die Corona-Pandemie dazu und am Ende wird auch noch die Richterin krank. Der Prozess muss deshalb immer wieder verschoben werden. Eine unendliche Zeit des Wartens für die Schallers. Und dann passiert Anfang 2020 das Unfassbare. Der Prozess platzt komplett, weil er zu diesem Zeitpunkt mit mehr als einem Jahr zu lange gedauert hat. Aber das ist noch nicht alles. Wegen der Verzögerung wird Ralf H. im Juli 2020 aus der Untersuchungshaft entlassen. Dort hatte er insgesamt knapp 2 Jahre gesessen. Für das Oberlandesgericht Hamm ein unzumutbar langer Zeitraum. Offenbar haben sich die Richter mit dem Neustart des Prozesses zu viel Zeit gelassen. Das Oberlandesgericht beantragt deshalb die Freilassung des Angeklagten, denn noch ist Ralf H. nicht verurteilt worden. Damit gilt für ihn weiter die Unschuldsvermutung. Und Verdächtige dürfen laut Gesetz nicht ewig festgehalten werden. Schon wieder ein Rückschlag für Nicoles Eltern, erinnert sich ihre Anwältin.
Das war ein Schock. Also das kann ich nicht anders sagen. Das war ein Schock für die Eltern, letzten Endes auch ein Schock für mich. Auch wenn ich sagen muss, juristisch gesehen ist das eine Entscheidung, die man vertreten kann und die eigentlich auch richtig ist. Aber für meine Mandanten war das eine Katastrophe. Ich meine, da jetzt zu wissen, der läuft jetzt wieder frei rum, der kann vielleicht abhauen und sich seiner Strafe dann möglicherweise auch noch entziehen. Also das war für Schallers wirklich ganz, ganz schlimm.
Als der Prozess dann im August 2020 zum zweiten Mal startet, kommt Ralf H. also als freier Mann in den Gerichtssaal. Er kann sich frei im Gerichtsgebäude bewegen und gerät dabei mit Joachim Schaller aneinander, der das Verhalten des mutmaßlichen Mörders seiner Tochter einfach nicht mehr erträgt. An diesem Tag trägt Ralf H. eine Stoffmaske mit einem traurigen Smiley im Gesicht und seine Anwälte versuchen ein weiteres Mal alles, um den Prozess zu behindern. Also dass man da sehr wütend wird, kann ich absolut nachvollziehen. Direkt am ersten Prozesstag stellen Ralf H.'s Verteidiger einen Antrag, um den Richter auszutauschen. Und wieder führen sie neue Gründe auf, warum die DNA ihres Mandanten zufällig an Nicoles Körper gekommen sein könnte. Die Hautschuppe könne ja auch durch einen Haltegriff im Bus übertragen worden sein oder durch denselben Sitz im Bus. Nicole habe dann mit ihrer Hand die DNA von Ralf H. an ihrem Körper verteilt, behaupten dessen Verteidiger. Möglicherweise habe aber auch der eigentliche Mörder im Bus Kontakt mit Ralf H. gehabt und so die DNA weiter übertragen. Das Gericht befragt dazu auch eine Gutachterin und die sagt ganz klar, all diese Theorien sind zwar grundsätzlich möglich, aber in diesem Fall mehr als unwahrscheinlich. Denn bei so einer DNA-Übertragung, zum Beispiel vom Sitz des Busses oder vom Haltegriff, müsste Nicole nur wenige Minuten nach Ralf H. den Griff oder den Sitz berührt haben. Und damit man die DNA nach dem starken Regen in der Nacht überhaupt noch nachweisen kann, müsste das eine wirklich große Menge Genmaterial gewesen sein, was bei so einem Übertragungsweg eher unwahrscheinlich ist. Außerdem hat man die Hautschuppe ja eben nicht am Arm oder an der Rückseite der Jacke gefunden, was in so einem Fall ein wahrscheinlicher Ort gewesen wäre, sondern in der Leistengegend, also an einer sehr intimen Körperstelle, über der man normalerweise noch Kleidung trägt. Nicole Schaller hätte sich also im Bus erst ausziehen oder mit der Hand in ihre Hose fassen müssen, um die DNA von Ralf H. so zu übertragen, wie seine Anwälte behaupten. Und auch, dass sich die Genspuren von Ralf H. schon länger auf Nicoles Körper befunden haben, zum Beispiel, weil sie schon Tage vorher im selben Bus gesessen haben, halten sowohl die Gutachterin als auch Anwältin Arabella Poth für unwahrscheinlich, wenn nicht sogar für unmöglich.
Hier war es eben so, dass sich die DNA im unbekleideten Leistenbereich befand und dass Nicole vorher ja noch bei ihrem Freund gewesen ist und da möglicherweise auch Körperkontakt stattgefunden hat. Wir haben uns dann auch angeguckt, wie oft sie duscht und sie hat also jeden Tag mindestens einmal, manchmal sogar zweimal am Tag geduscht. Und dabei wird DNA ja in der Regel dann eben abgewaschen. Das heißt, es war jetzt nicht davon auszugehen, dass diese DNA sich jetzt irgendwie schon eine Woche da befindet oder so. So, und wenn sie dann also von dem Freund kommt und man sagt jetzt, vielleicht ist das ältere DNA, dann hätte man also eher DNA des Freundes an dieser Stelle dann eben erwartet, ne? Und nicht die DNA des Angeklagten. Hier ist man schon davon ausgegangen, dass das relativ kurz vor Auffinden dann da angetragen worden ist.
Und das spricht eben ziemlich eindeutig für Ralf H. als Täter. Seine Anwälte lassen aber nicht locker. Sie halten die Hautschuppe höchstens für ein Indiz, aber nicht für einen eindeutigen Beweis. Von Erdrücken kann da keine Rede sein, behauptet einer von Ralfs Anwälten im Gerichtssaal. Außerdem führen sie an, Ralf H. sei nach zwei Handballverletzungen in den 70er Jahren gar nicht körperlich in der Lage, jemanden zu erwürgen. Auch das lässt sich relativ schnell durch die vorherigen Straftaten von Ralf H. widerlegen, weil ihr erinnert euch, er hat ja mehrfach Frauen gewürgt, auch nach den 70er Jahren. Und außerdem gibt es ein Gutachten von dem damals behandelnden Arzt. Der Mediziner bestätigt, Ralf H. kann seine Daumen wieder ganz normal bewegen und benutzen. Also hier muss man mal unterstellen, dass Ralf H.'s Verteidiger Anträge stellen und Behauptungen in den Raum werfen, von denen sie genau wissen, dass da nichts hintersteckt, einfach um den Prozess weiter in die Länge zu ziehen. Der Angeklagte selbst streitet weiter alles ab und so bleibt das Motiv für den Mord an Nicole unklar. Für Joachim Schaller ist das ganz schwer zu ertragen.
Das wollte ich ja immer wissen. Die ganzen Jahre oder Jahrzehnte wollte ich ja wissen, warum. Da muss doch irgendwie, wenn er aus dem Bus ausgestiegen ist, was ihm da in den Kopf kam, warum? Ja, warum, weiß ich nicht und werde ich wohl auch nie erfahren.
Das Gericht ist sich ziemlich sicher, dass die Tat sexuell motiviert war, weil Nicoles Leiche zum Teil unbekleidet gefunden wurde. Dafür sprechen auch Ralf H.'s sexuelle Vorlieben, die in dem Prozess ans Licht kommen.
Also er hat tatsächlich einen sadomasochistischen Stammtisch besucht, wo er sich mit Gleichgesinnten, sage ich mal, über dieses Thema ausgetauscht hat und hat da eben auch angegeben, dass er eben auf Würgespielchen steht, also irgendwie der Frau dann bei sexuellen Handlungen da irgendwie hier die Luft abzudrücken oder Mund und Nase zuzuhalten. Und das war natürlich ein Punkt, der hier auch nochmal ganz interessant war, denn Nicole Schaller ist also auch gewürgt worden und zwar so stark, dass das Zungenbein gebrochen ist.
Erinnert sich Anwältin Arabella Poth. Am Ende halten die Richter in Dortmund drei verschiedene Tatvarianten für denkbar. Ob Ralf H. schon von Anfang an vorhatte, Nicole zu töten oder sie nur umgebracht hat, um seine Tat zu verdecken, kann nicht geklärt werden. Aber da Ralf H. die 16-Jährige fast 8 Minuten lang heftig gewürgt hat, muss er den Tod des Mädchens nach Ansicht der Kammer zumindest in Kauf genommen haben. Hinzu kommt, Nicole hat ihren Angreifer nicht bemerkt, weil sie über Kopfhörer Musik gehört hat. Ralf H. hat sie also in einem wehrlosen Moment von hinten angegriffen. Das klingt jetzt alles ziemlich theoretisch, ist aber am Ende sehr wichtig für die Frage, ob diese Tat als Mord oder als Totschlag verurteilt wird. Das ist nämlich zu Ende des Prozesses eine der größten Sorgen von Arabella Poth.
Wir hatten unheimlich Angst davor, dass er dann irgendwie sich so äußert, ja, ich bin das gewesen, das ist alles ein Unfall gewesen oder ja, ich habe sie umgebracht und dann aber das irgendwie so dargestellt hätte, dass es eben kein Mord gewesen wäre. Das wäre eigentlich für ihn möglicherweise recht einfach gewesen nach so langer Zeit.
Und vor allem hätte Ralf H. in diesem Fall nicht ins Gefängnis gemusst, weil ein Totschlag nach 20 Jahren verjährt. Für eine Verurteilung wegen Mordes müssen aber eben Mordmerkmale nachgewiesen werden. Darüber haben wir in diesem Podcast schon ziemlich oft gesprochen. In diesem Fall ist nicht zu 100% klar, welche das sind. Und doch spricht vieles dafür, dass die Tat sexuell motiviert war. Schließlich hat Ralf H. immer wieder Frauen überfallen. Doch bei diesen vorherigen Taten konnte nie ein sexueller Missbrauch nachgewiesen werden. Allerdings wurde Ralf H. bei seinen Taten auch immer wieder gestört und dabei wahrscheinlich von dem abgehalten, was er wirklich machen wollte. Wer weiß also, was mit den Opfern passiert wäre, wenn es keine Zeugen gegeben hätte. Und außerdem, muss man ja sagen, lässt sich da schon ein Muster erkennen. Ralf Haag greift die Frauen immer wieder in der Öffentlichkeit an, zum Beispiel auch auf einer WG-Party oder in einer Telefonzelle am Bahnhof, und geht damit ein hohes Risiko ein, entdeckt zu werden. Genauso hat er es am 14. Oktober 1993 auch bei Nicole Schaller getan, mitten in einem Wohngebiet an einer Bushaltestelle, noch während der Bus gerade wegfährt.
Also da hätte jederzeit jemand aus dem Fenster gucken und das sehen können. Jederzeit hätte jemand aus dem Bus das irgendwie noch mitkriegen können. Und das war dem Angeklagten einfach vollkommen egal. Er war dann so fixiert darauf, diese Tat zu begehen offensichtlich. Und das ist selten. Und da war für mich eigentlich klar, dass er es war. Ja, ich meine, klar, als Juristin darf ich nicht nach meinem Glauben gehen. Dessen bin ich mir bewusst. Aber hier war das doch sehr, sehr, sehr eindeutig.
Doch Ralf H. behauptet weiterhin, ich bin unschuldig, ich habe 2 Jahre in U-Haft gesessen, es war ein Spießrutenlauf, bitte sprechen Sie mich frei. Kurz vor der Urteilsverkündung äußert sich auch Sigrid Schaller nochmal. Sie will den Menschen im Gerichtssaal und vor allem Ralf H. deutlich machen, wie sie und ihr Mann sich seit dem Tod ihrer Tochter vor 27 Jahren fühlen. Dass sie diese schreckliche Tat niemals vergessen können. Sie hat sich einige Sätze auf einen Spickzettel geschrieben. Diese Tat war feige, bösartig, brutal und grausam. Niki hatte keine Chance. Und Sigrid Schaller sagt auch, wenn man nicht töten will, könnte man spätestens aufhören, als unsere Tochter bewusstlos war. Mehrfach kommen ihr bei den Worten im Gerichtssaal die Tränen. So lange hoffen sie und ihr Mann schon darauf, dass der Mörder ihrer Tochter endlich ins Gefängnis kommt. Als am 25. Januar 2021 vor dem Landgericht Dortmund das Urteil gesprochen wird, sitzt Joachim Schaller allein im Gerichtssaal. Seine Frau Sigrid, die bis zu diesem Tag keine einzige Minute der knapp 40 Prozesstage verpasst hat, musste mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus. Der Stress der letzten Monate und Jahre hat sie auch körperlich mitgenommen.
Also das hat wohl doch alles so belastet. Und man musste ja doch immer Fassung bewahren. Ne?
Ja.
Aber ich glaube, das war ganz gut, dass ich nicht da weiß. Nicht war.
Als das Urteil gesprochen wird, hat Joachim Schaller die Hände wie zum Gebet gefaltet. Kurz zuvor hat der zuständige Staatsanwalt in seinem Plädoyer gesagt, das Mädchen hatte keine Chance. Der Angeklagte wollte nichts Gutes. Sie haben sich wegen Mordes strafbar gemacht, egal wie man es dreht oder wendet. Dieser Einschätzung schließt sich auch das Gericht an. Ralf H. wird 27 Jahre nach dem Mord an Nicole zu lebenslanger Haft verurteilt, allerdings ohne Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, die es ihm unmöglich machen würde, schon nach 15 Jahren einen Antrag auf vorzeitige Entlassung zu stellen. Ein Detail, das besonders Nicoles Vater Joachim enttäuscht.
So hätte er ja nach 15 Jahren rausgekonnt, ne? Wenn er einen Antrag stellt und. Das war dann für mich in einer Art gut, dass er lebenslang gekriegt hat, aber dann auch so eine kleine Enttäuschung, dass er irgendwann mal wieder rauskommt.
Doch dann kommt sowieso alles anders. Der Anwalt von Ralf H. legt gegen das Urteil direkt Revision beim Bundesgerichtshof ein. Damit ist das Urteil noch nicht rechtskräftig und Ralf H. darf das Gerichtsgebäude an diesem 25. Januar 2021 als freier Mann verlassen, was auch erfahrene Prozessbeobachter überrascht. Einige Medien sprechen damals sogar von Justizirrsinn. Hintergrund dieser Entscheidung ist auch, dass der Prozess mit mehr als 2 Jahren und 40 Verhandlungstagen so lange gedauert hat, dass Ralf H. aus der Untersuchungshaft entlassen werden musste. Normalerweise wäre er wohl in so einem Fall bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs in U-Haft geblieben, also wenn er noch in U-Haft gewesen wäre zum Zeitpunkt des Urteils. Da er aber zu diesem Zeitpunkt in Freiheit ist, bleibt er das jetzt erstmal so lange, bis er rechtskräftig verurteilt wird. Ralf H. muss also nur wieder ins Gefängnis, wenn der BGH die Verurteilung wegen Mordes bestätigt. Und das könnte bis Anfang 2022 dauern, also fast noch ein weiteres Jahr. Die Dortmunder Staatsanwaltschaft versucht zwar noch einmal eine Untersuchungshaft für Ralf H. zu beantragen, doch diese wird vom Landgericht abgelehnt. Denn Ralf H. war eben schon knapp 2 Jahre in U-Haft. Um ihn jetzt wieder in Haft zu nehmen, hätte man ganz besondere Gründe gebraucht oder neue Fakten. Und die gibt es laut Landgericht nicht. Eine Fluchtgefahr, die ein weiterer Grund für eine Untersuchungshaft sein könnte, sieht das Dortmunder Landgericht bei Ralf H. ebenfalls nicht. Wie kann das sein? Das habe ich natürlich auch Anwältin Arabella Poth gefragt.
Der Haftbefehl hatte ja keinen Bestand mehr. Er war sozusagen erstmal ein freier Mann. Und er ist ja an jedem einzelnen Tag pünktlich zur Verhandlung erschienen. So, und das spricht gegen eine Fluchtgefahr. Er hat sich diesem Verfahren gestellt bis zum letzten Tag und selbst am Tag der Urteilsverkündung ist er im Gericht erschienen und da gibt's rechtlich keine Handhabe, ihn dann in Untersuchungshaft zu nehmen, weil dann ja ganz offensichtlich keine Fluchtgefahr besteht.
Naja, auch wenn diese Entscheidung rechtlich vielleicht ziemlich offensichtlich ist, fragen sich damals viele, warum ein Gericht einen verurteilten Mörder auf freien Fuß lässt. Auch für Nicoles Eltern fühlt es sich so an, als habe die Justiz versagt. Nach 27 Jahren Ungewissheit und einem Prozess voller Pannen ist die Tatsache, dass der Mörder ihrer Tochter nach dem Urteil nach Hause spazieren kann, für die Schallers einfach nur eine Zumutung. Und es bleibt die Frage, was ist, wenn Ralf H. in der Zeit, bis sein Urteil rechtskräftig wird, wieder ein Verbrechen begeht? Diese Sorgen haben auch die Behörden in Münster, wo Ralf H. zu dieser Zeit lebt. Sie befürchten, dass der 55-Jährige wieder eine Frau überfallen könnte. Und so entscheidet das Amtsgericht in Münster im April 2021, also knapp 3 Monate nach dem Dortmunder Urteil, dass Ralf H. eine Fußfessel tragen muss. Die Münsteraner Polizei, die den Antrag auf die elektronische Überwachung gestellt hat, hofft, dass die Fußfessel Ralf H. von weiteren Verbrechen abhält. Soweit also die Theorie und ich sage schon mal so viel, in der Praxis klappt das leider nicht so wie erhofft. Am 20. Dezember 2021 bestätigt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe dann das Mordurteil aus Dortmund. Damit ist klar, Ralf H. muss lebenslang ins Gefängnis. Allerdings wird der verurteilte Mörder nicht direkt von der Polizei abgeholt und in Haft gebracht, so wie man sich das vorstellt, sondern der BGH informiert zuerst, wie in Deutschland üblich, seinen Verteidiger und die Staatsanwaltschaft in Dortmund. Ralf H. soll sich innerhalb der nächsten 4 Wochen im Gefängnis einfinden, um dort seine Haftstrafe anzutreten. Aber der Verurteilte denkt nicht daran. Noch am Abend des nächsten Tages befreit sich Ralf H. in einem Münsteraner Gewerbegebiet von seiner Fußfessel, wirft sein Handy weg und macht sich zusammen mit seiner neuen Verlobten aus dem Staub. Kurze Zeit später beginnt die Fahndung nach Nicoles Mörder. Die Polizei durchsucht seine Wohnung, die seiner Verlobten und seine Gartenlaube. Doch die beiden sind spurlos verschwunden. Als die Schallers davon erfahren, sind sie fassungslos. Auch Arabella Proth fällt dazu damals keine Erklärung mehr ein.
Das war natürlich schlimm, also für Schallers und auch für mich, weil ich natürlich gedacht habe, um Gottes Willen, jetzt tritt möglicherweise doch noch das ein, was Herr Schaller befürchtet hat. Man weiß, er ist der Täter, er ist verurteilt und er entzieht sich auf irgendeine Weise seiner Bestrafung. Da hat Herr Schaller, glaube ich, am Anfang mal gesagt, das wäre für mich der Worst Case. Und da habe ich gedacht, verdammt nochmal, jetzt ist es eingetroffen.
Alle hoffen, dass Ralf H. so schnell wie möglich wieder gefasst wird. Dieser Wunsch wird ihnen ausgerechnet an Weihnachten erfüllt. Nach 3 Tagen Suche kann die Polizei Ralf H. in der Nacht an Heiligabend in einer Wohnung im niederländischen Enschede festnehmen. Der Ort liegt nur knapp 70 Kilometer hinter der deutsch-niederländischen Grenze. Auch seine Verlobte ist dort. Ihr wird vorgeworfen, Ralf H. bei der Flucht geholfen zu haben. Möglicherweise hat sie selbst die Fußfessel durchgeschnitten. Ganz so einfach bekommt man die nämlich normalerweise nicht ab. Und trotzdem hat diese Fußfessel geholfen, Ralf H. zu fassen. Durch Bewegungsdaten von ihm aus den vergangenen Monaten sind die Ermittler ziemlich schnell auf Enschede gekommen, wo sich der Verurteilte vor seiner Flucht immer wieder aufgehalten hat. Weit hat es Ralf H. also nicht geschafft, vermutlich aber auch, weil er nicht genug Geld hatte, um sich abzusetzen. Nicoles Eltern, die so viel aushalten mussten, haben jetzt endlich Gewissheit. Ralf H. kommt für den Mord an ihrer Tochter Nicole ins Gefängnis. Im März 2022 wird er von den Niederlanden nach Deutschland ausgeliefert, kommt erst in die JVA Werl, später sitzt er in Bielefeld. Doch er bleibt nicht lange in Haft. Am 4. Mai 2024 stirbt Ralf H. in der Bielefelder JVA an einer Krankheit. Er wird nur 58 Jahre alt. Erst zu diesem Zeitpunkt kann Sigrid Schaller endlich aufatmen.
Jetzt nach einiger Zeit fing ich tatsächlich davon an zu träumen, dass der aus irgendeinem Grunde wieder entlassen wird. Und das ist jetzt natürlich durch diese Nachricht, dass er tot ist, also das ist jetzt wirklich Schluss.
Am Ende hat Ralf H. für den Mord an Nicole Schaller nur 2,5 Jahre im Gefängnis sitzen müssen. Die Schallers werden wohl bis an ihr Lebensende versuchen, mit dem Tod ihrer Tochter irgendwie klarzukommen. Immer, wenn sie das Haus verlassen, kommen sie an der Stelle vorbei, an der Nicole getötet wurde. Sie haben deshalb oft an einen Umzug gedacht, es aber am Ende nicht übers Herz gebracht.
Das ist natürlich auch ein Teil unserer Erinnerung hier, diese Schulwege. Das ist ja auf dem alten Schulweg passiert und das gehört einfach zu uns. Also ich glaube, wenn wir damals weggezogen wären, hätte ich mich nicht wohl gefühlt. Das wäre so, als könnte man sich dem nicht stellen.
Auch die Anwältin der Schallers, Arabella Proz, wird den Fall Nicole Schaller wohl nie vergessen, was auch an den Eltern selbst liegt.
Also das ist definitiv einer meiner bewegendsten Fälle, die ich erlebt habe. Gleichzeitig hat mich aber auch beeindruckt, wie gut Schallers aber alles meistern und wie Schallers im Leben stehen. Und natürlich war das eine ganz, ganz schlimme Tat, die das Leben von Schallers sicherlich beeinflusst hat. Aber ich finde, sie gehen ganz, ganz, ganz toll damit um und stehen wirklich im Leben und sind sehr nette, liebe, unfassbar aufgeschlossene Menschen, mit denen ich immer gerne Kontakt hatte und habe. Das, finde ich, muss auch mal gesagt werden.
Wenn man heute in das Haus der Schallers kommt, sieht man überall Fotos und Bilder ihrer beiden Töchter hängen. Außerdem die vielen Reitabzeichen von Nicole. Sigrid und Joachim Schaller reden immer wieder über ihre Tochter, schauen sich Fotos an und erinnern sich. Ihr Vater Joachim kann auch heute, mehr als 30 Jahre nach dem Mord an Nicole, nicht mit dem Fall abschließen.
Abschließen kann man nie. Ich auf jeden Fall. Ich kann das nicht. Es ist zwar in einer Art wirklich leichter, aber es kommt immer wieder durch. Auch nach so vielen Jahren. Ich denke immer noch daran, wenn ich zu Hause bin, wäre es nicht passiert. Das werde ich so lange tragen müssen, bis ich in der Kiste gehe.
Früher waren Sigrid und Joachim Schaller sehr oft an dem Grab von Nicole, ab 2015 auch am Grab ihrer jüngeren Tochter Janina, die auch dort begraben liegt. Heute schaffen sie das nicht mehr so oft. Der Gang auf den Friedhof fällt ihnen immer schwerer.
Ich möchte das jetzt weiter nach hinten schieben. Das ist zwar so, aber ich möchte es mir nicht täglich vor Augen halten. Wir haben ja unsere zweite Tochter auch noch verloren und wenn man davor steht, wird man immer
an beide erinnert.
Kraft gibt's den beiden ihr Pflegesohn. Der ist vor kurzem 18 geworden und fordert die beiden Rentner ganz schön. Aber ohne ihn wären sie vielleicht nicht mehr hier, so sagen sie. Also, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr mich die Schallers beeindruckt haben. Die Frage ist ja, wie viel Schmerz können Menschen ertragen? Also erst die eine Tochter zu verlieren durch einen Mord, dann die zweite im Alter von 30 Jahren durch Krebs, dann diese lange Ungewissheit, dieser Prozess, der sich so lange hingezogen hat, die Anwälte von der Gegenseite, ein Mörder, der nach dem Urteil auf freiem Fuß bleibt und dann noch sogar flüchtet. Also da ist ja wirklich in diesem Prozess so viel schiefgelaufen. Und trotzdem haben die beiden immer weitergemacht und sogar noch neue Verantwortung für ihre Pflegekinder übernommen. Genau deshalb bin ich so glücklich, dass die beiden mir vertraut haben, obwohl sie eigentlich keine Interviews mehr geben wollten. Und natürlich auch danke an Arabella, dass sie sich für diese Folge hat interviewen lassen und den Kontakt mit den Schallers hergestellt hat. Wenn euch Geschichten von Menschen interessieren, deren Leben sich von einem auf den anderen Tag verändert und wie man es schaffen kann, trotzdem positiv zu bleiben, dann hört unbedingt mal in meinen zweiten Podcast Dieser eine Moment rein. Da geht's nämlich genau um diese Geschichten. Aktuell spreche ich da zum Beispiel mit Christina Vogel. Vielleicht kennt ihr den Namen. Das ist damals die erfolgreichste Bahnradsportlerin der Welt gewesen. 2018 hat sie dann einen schweren Unfall und ist querschnittsgelähmt. Und damit ist der Sport, der bis dahin Sinn ihres Lebens war, auf einmal weg. Und sie muss sich ihr Leben komplett neu aufbauen. Wie sie das gemacht hat und wie sie es eben geschafft hat, positiv zu bleiben und die Hoffnung nicht zu verlieren, das hört ihr bei Dieser eine Moment. Den Podcast gibt's kostenlos bei Podimo und auch kostenlos überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ansonsten hören wir uns hier in 2 Wochen bei Verbrechen von nebenan wieder. Und Falls ihr es noch nicht wusstet, bei RTL Plus Podcasts hört ihr die aktuelle Folge dieses Podcasts schon immer 2 Wochen früher. Also, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.